Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die SBB will beim Nord-Süd-Güterverkehr kräftiger mitmischen. Sie tut es zusammen mit Hupac in einem neuen Unternehmen namens SBB Cargo International. Die CVP beteiligt sich am Ideenwettbewerb um eine Regierungsreform. Sie will weniger Bundesräte, aber Staatssekretäre für die Departemente. Die SVP lässt es gut sein. Sie verzichtet aufs Referendum gegen die Doppelbesteuerungsabkommen mit dem gelockerten Bankgeheimnis. Fachleute rufen dazu auf, das gefährliche Ambrosia-Unkraut überall auszureißen. Der richtige Zeitpunkt sei jetzt. Um 13 Uhr der Faktor Zeit. Unter diesem Titel steht eine Reihe von Geschichten und Reportagen, die von Menschen und ihrem Verhältnis zur Zeit handeln. Die erste kommt aus Neuenburg. Nach den legendären Piepstönen aus dem Observatorium hat man einst in der ganzen Schweiz die Uhren exakt gestellt. Heute machen Atomuhren aus Neuenburg die Satellitennavigation auf der ganzen Welt äußerst präzise. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Jonathan Fisch.
Die SBB will auf der Nord-Süd-Achse ihre Position im Güterverkehr stärken. Dazu spannt sie mit dem Transportunternehmen Hupac zusammen. Die beiden Unternehmen haben die SBB Cargo International gegründet. Nicolas Perrin von der SBB zur Strategie des neuen Unternehmens.
Wir wollen wettbewerbsfähiger werden, wir werden das auch. Und der Wettbewerb auf den Schienen ist natürlich das Beste, um das Verlagerungsziel zu erreichen, damit wettbewerbsfähige Bahnen eben auch gegenüber der Straße wettbewerbsfähig sind.
Die neue Gesellschaft will sich auf den Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien konzentrieren. Die CVP hat ihre Ideen zu einer Regierungsreform vorgestellt. So will sie die Zahl der Bundesräte auf 5 reduzieren. Neu soll sich die Landesregierung primär der strategischen Führung widmen. Zur Entlastung der Bundesräte will die CVP zusätzliche Departementsvorsteher einsetzen. Weiter will sie das Bundespräsidium stärken und die Amtszeit soll neu 2 Jahre dauern. Auch der Bundesrat selbst will eine Reform und hat seine Vorschläge für den Herbst angekündigt. Die SVP verzichtet auf ein Referendum gegen die neuen Doppelbesteuerungsabkommen und wehrt sich damit nicht gegen die Lockerung des Bankgeheimnisses, das sagte SVP-Generalsekretär Martin Baltisser. Die eidgenössischen Räte hatten in der Sommersession 10 Doppelbesteuerungsabkommen zugestimmt, darunter jenen mit den USA, Frankreich und Großbritannien. Diese Abkommen sehen vor, dass die Schweiz diesen Staaten nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung Amtshilfe leistet. Bisher hat niemand das Referendum gegen die Abkommen ergriffen. Der starke Franken hält ausländische Touristen offenbar nicht von Ferien in der Schweiz ab. Zumindest im Monat Mai verzeichneten die Schweizer Hoteliers deutlich mehr Übernachtungen als vor einem Jahr, nämlich 3% mehr. Diese Zahl gab das Bundesamt für Statistik bekannt. Vor allem Touristen aus Asien buchten mehr Übernachtungen in der Schweiz. Besonders stark war der Zuwachs bei Gästen aus Indien. In Italien tritt ein Minister zurück, den Regierungschef Berlusconi erst Anfang Juni ernannte. Aldo Brancher war Minister für Föderalismus. Vorher war er in Berlusconis Medienunternehmen Fininvest tätig gewesen und steht derzeit wegen Veruntreuung vor Gericht. Als neu ernannter Minister versuchte Brancher umgehend, vom neuen Immunitätsgesetz zu profitieren, wogegen die Opposition heftig protestierte. In Polen hat der liberal-konservative Bronislaw Komorowski die Präsidentenwahl gewonnen. Nach Auszählung praktisch aller Stimmen führte er in der Stichwahl mit über 52%. Sein rechtsnationaler Herausforderer Jarosław Kaczynski kommt auf 47%. Komorowski hat bereits mehrere Wirtschaftsreformen angekündigt. Für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko hat der Erdölkonzern BP bis jetzt über 3 Milliarden Dollar ausgegeben. 5% davon sind Entschädigungszahlungen. Experten gehen davon aus, dass die Katastrophe BP noch viel teurer zu stehen kommen wird. Die Aktie von BP hat seit der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon nur noch halb so viel Wert wie vorher. Aus dem defekten Bohrloch im Golf von Mexiko strömt seit mehr als 100 Tagen Öl ins Meer. Tausende Stromkunden im Gebiet der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich hatten am Morgen kein warmes Wasser, zudem blieben Straßenlampen dunkel. Grund war der teilweise Ausfall einer Steuerung der Elektrizitätswerke EKZ. Die Ursache des Unterbruchs ist noch nicht bekannt. Hobbygärtner und Hausbesitzer in der Schweiz sollen mithelfen, das gesundheitsschädigende Unkraut Ambrosia zu vernichten. Fachleute der Forschungsanstalt Agroskop rufen dazu auf, die Pflanze auszureißen. Jetzt sei der ideale Zeitpunkt, weil die Ambrosia noch keine Pollen gebildet habe. Ambrosia-Pollen können schon in kleinen Mengen starke allergische Symptome wie Heuschnupfen oder Asthma auslösen.
Mit Cargo International will die SBB also besser ins Transitgeschäft kommen und mit weniger Bundesräten will die CVP die Schweiz besser regiert haben. Wir berichten gleich ausführlicher und weitere Stichworte. Junge schwarze Männer, häufiger als andere im Visier von Polizei und Grenzwacht. Bronislaw Komorowski, der neue Mann an Polens Staatsspitze. Aldo Brancker, ein kurzes Gastspiel in Berlusconis Kabinett. Bernhard Dornhirn, die nächste Postkarte aus Südafrika. Und die Zeit ist eine seltsame Sache, zieht sich manchmal und unerträglich in die Länge, vergeht bei anderer Gelegenheit wie der Blitz. Doch auf- oder festhalten lässt sie sich nicht. Der Faktor Zeit ist in diesen Sommerwochen Titel und Thema einer Reihe von Reportagen anstelle des Tagesgesprächs am Mittag und des Echo-Dossiers am Abend. Die erste kommt aus Neuenburg. Die Stadt an Jura und See ist seit 100 Jahren die Hauptstadt der ganz exakten Zeit. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.971 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.33.20 gehandelt, der Dollar zu 1.0631. Das Wetter heute ist es im Norden trotz Quellwolken zeitweise sonnig. An den Voralpen fällt vereinzelt Regen. In den anderen Regionen wird es höchstens örtlich nass. Im Westen und Süden ist es schön, im Tessin sind am Abend einzelne Gewitter möglich. Die Temperatur im Norden 27 Grad, im Süden bis 32 Grad. Am Dienstag hat es im Norden zunächst viele Wolken und gebietsweise fällt etwas Regen. Später setzt sich von Westen die Sonne durch, die Temperatur 25 Grad. Am Mittwoch ist es schön bei 28 Grad, im Süden bleibt es gewitterhaft. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Pannenfahrzeuges in beiden Richtungen gesperrt und daher Stau vor den Tunnelzufahrten in Göschenen und Airolo. Dann in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Matzingen und Winterthur-Ohringen Stau wegen eines defekten Lastwagens im Baustellenbereich. Weiter Stau oder stockender Verkehr auf dem Autobahnzubringer hin Wiel wegen eines Unfalls und im Tessin auf der Hauptstraße zwischen Magadino und Gadenazzo.
Jetzt ist es also beschlossene Sache. Die SBB hat für ihre defizitäre Güterverkehrstochter SBB Cargo eine neue Partnerin gefunden. Nachdem weder die Deutsche Bahn noch die französische SNCF sich beteiligen wollten, setzt man auf Hupac und will gemeinsam den kombinierten Verkehr durch die Alpen fördern. Klaus Bonanomi berichtet.
Ein Container oder ein ganzer Lastwagen auf einen Eisenbahnwagen gestellt und auf die Reise geschickt. Huckepack nannte man das früher. Hupac ist die Abkürzung davon. Und Hupac AG nennt sich seit gut 40 Jahren auch eines der führenden Unternehmen, die diesen kombinierten Verkehr betreiben. Als wichtiger Marktteilnehmer in Europa und als Marktführer im Transit durch die Schweizer Alpen. Nun gehen SBB Cargo und die Hupac AG eine Partnerschaft ein. Und SBB-Cargo-Chef Nicolas Perrin glaubt, damit ein Rezept gefunden zu haben, um im hart umkämpften Gütertransitgeschäft bestehen zu können.
Wir sind überzeugt davon, sonst würden wir diesen Schritt nicht machen. Hupac ist ein führender Operateur in Europa. Wir sind auf der Transitachse führend und wir müssen diesen Schritt jetzt machen, auch im Hinblick auf die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels. Dann zumal können dann auch andere Bahnen relativ einfach durch die Schweiz durchfahren.
SBB Cargo ist allein zu klein, um im europäischen Güterverkehr mithalten zu können. Deshalb suchte man schon seit einiger Zeit starke Partner. Doch weder die Deutsche Bahn noch die französische SNCF mochten sich beteiligen. SBB Cargo International, wie das neue Gemeinschaftsunternehmen von SBB Cargo und Hupac heißt, SBB Cargo International soll offen bleiben, damit dereinst doch allenfalls noch ein ausländischer Partner einsteigen könnte.
Wir gehen jetzt diesen Weg mit Hupac. Diese Gesellschaft steht aber durchaus auch noch weiteren Aktionären offen, sei es Operateure, sei es andere Bahnen.
Die Neuorganisation bringt auch Veränderungen für den Schweizer Binnengüterverkehr. SBB Cargo will auch hier, wie es heißt, die Prozesse standardisieren und optimieren, was zu Deutsch auch heißen könnte, das Angebot straffen, etwa im organisatorisch aufwendigen Wagenladungsverkehr. Doch es sei kein radikaler Abbau geplant, versichert Cargo-Chef Perrin.
Der Binnenverkehr ist unser Kerngeschäft. Wir haben heute einen Marktanteil von 23%, sind ein wesentlicher Faktor für die Schweizer Wirtschaft und das wollen wir auch in Zukunft bleiben. Wir sehen da eine ganz starke Rolle und wollen die auch ausbauen.
Klar ist, all diese Massnahmen bringen bei SBB Cargo einen weiteren Personalabbau.
Wir rechnen damit, dass etwa 150 Stellen abgebaut werden. SBB Cargo hat aber einen Gesamtarbeitsvertrag, der hier sozialverträgliche Regeln zulässt. Und wir werden mit unseren Sozialpartnern diese Schritte vorbereiten und auch gemeinsam durchführen.
Versichert Nicolas Perrin an die Adresse des kampf- und streikerprobten Personals von SBB Cargo.
SBB Cargo arbeitet, seit es die Güterbahn in dieser Form gibt, mit Verlust. Klaus Bonanomi, was ist denn nun diese Neugründung Cargo International? Ein Akt der Notwehr oder ein Befreiungsschlag mit Perspektiven?
Es ist wahrscheinlich beides. Also Notwehr ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber SBB Cargo war unter Druck. SBB Cargo musste einen starken Partner suchen, wenn es den Gütertransit nicht kampflos der ausländischen Konkurrenz überlassen wollte. Es ist ein bisschen ähnlich wie im Luftverkehr. Auch da gibt es ja eine Marktliberalisierung. Es gibt einen Konzentrationsprozess. Und genauso wie die Swiss allein auch zu klein ist, wegen ihres kleinen Heimmarktes, so ist auch SBB Cargo wegen des kleinen Heimmarktes, auf dem es geschäftet, zu klein, um mithalten zu können mit den Großen. Also man musste einen Partner suchen. DB oder auch SNCF haben abgewinkt. Nun ist man also auf diese Lösung mit Hupac gekommen. Hupac ist auf dem ganzen europäischen Markt präsent und kann deshalb Verkehrsvolumen auf die Schiene bringen. Das spricht sicher auch dafür. Man kennt sich, man arbeitet schon zusammen, SBB und Hupac. So gesehen ist es wahrscheinlich eine logische Lösung, aber von einem Befreiungsschlag würde ich nicht sprechen.
Und kann man damit auch verkehrspolitisch in die erwünschte Richtung gehen, also mehr Transitgüter auf die Schiene?
Das ist die Hoffnung, ja, das verspricht man sich davon bei den Verantwortlichen, dass die Schiene mit einem effizienteren kombinierten Verkehr wettbewerbsfähiger wird, auch gegenüber der Straße. Man spricht nun vom Taktfahrplan dieser Huckepack-Züge, von mehr Effizienz, von schlankeren Strukturen. Das bedeutet auch Konzentration auf ausgewählte Strecken, auf Korridore mit großem Verkehrsvolumen, wie eben etwa zum Beispiel von den Nordseehäfen über Basel nach Norditalien und zurück. Vielleicht kann das auf der anderen Seite aber auch bedeuten, dass andere Spediteure, die nicht gerade am Weg liegen, eben links liegen gelassen werden und dass diese weiter oder zusätzlich mit dem Lastwagen fahren werden. Ich glaube, letztlich die große Stunde der Wahrheit wird dann 2018 kommen, wenn der Gotthard-Basistunnel eröffnet wird.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. UBS-Krise, Libyen-Krise, die großen politischen Herausforderungen und deren Umgang zeigt, der Bundesrat ist kein Team, sondern eine Gruppe von Einzelkämpfern. Im Nachgang zu den Krisen werden einmal mehr Reformen verlangt. Die Gefahr, dass der Ruf nach Reformen wieder versandet, ist allerdings groß. Auch wenn die CVP heute ihre Vorschläge für eine Regierungsreform vorgestellt hat. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
An Reformideen mangelt es nicht. Auch der Bundesrat selbst machte im Frühling Vorschläge. So möchte er unter anderem das Bundespräsidium auf 2 Jahre verlängern und Staatssekretäre anstellen. Auch die Parteien haben ihre Vorstellungen, wie der Bundesrat besser regieren soll. Zu offensichtlich wurde die schlechte Führungskultur in den letzten Monaten. Die neuesten Vorschläge kommen aus den Reihen der CVP. Gefordert wird ein stärkeres Bundespräsidium und dass die Bundesräte entlastet werden. Die andere Variante wiederum ist ein neues Modell. Ein 5-köpfiger Bundesrat sowie eine Reihe Departementsvorsteher, die aber nicht Teil der Regierung sind. Die Chancen für Reformen stünden jetzt nicht schlecht, sagt Hans-Heiri Inderkum, Urner CVP-Ständerat und Mitglied der Staatspolitischen Kommission SPK.
Ich glaube, im Unterschied zu früheren Zeitpunkten, als man über Staatsleitungsreform oder über Regierungsreform nachgedacht hat, nicht nur nachgedacht, sondern auch beraten hat, dass doch heute die Erkenntnis verbreiteter ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann.
Auch SVP-Nationalrat und SPK-Präsident Yvon Perrin glaubt, dass der politische Wille grösser ist als früher.
Je pense maintenant qu'il y a effectivement une volonté peut-être un peu plus grande qu'un temps d'aller de l'avant. Alors il y a plusieurs pistes. Il me semble, disons, que la volonté politique d'aller de l'avant sur ce dossier est plus forte qu'un temps.
Das Hauptproblem liege allerdings bei den heutigen Bundesräten und nicht im politischen System. Damit deckt Yvon Perrin auch gleich die Meinung seiner Partei SVP ab. Und damit zeigt sich das Problem, dass die Reformvorschläge immer auch die Parteiinteressen spiegeln. Obwohl seit den jüngsten außenpolitischen Krisen der Reformdruck gewachsen ist, der Politologe Georg Lutz bleibt skeptisch.
Nun, seit ich Politik in der Schweiz verfolge, und das sind jetzt auch schon mehr als 20 Jahre, gab es immer wieder diese Diskussionen, manchmal etwas intensiver, manchmal etwas weniger intensiv. Sie haben in der Summe nie zu substanziellen Reformen geführt und deshalb ist sicher auch eine gewisse Skepsis angebracht, ob das jetzt anders sein wird.
Sobald der eigene Bundesrat Macht abgeben müsse, erlahme der Reformeifer. Die Konsequenz daraus, man findet sich nur noch auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Hier könnte dies gerade mal das verlängerte Bundespräsidium sein. Kurt Fluri, FDP-Nationalrat und Mitglied der Staatspolitischen Kommission.
Immerhin scheint doch die Absicht, das Bundespräsidium mindestens in zeitlicher Hinsicht im Sinne der Kontinuität zu verstärken, gewachsen zu sein. Und zumindest das ist mehrheitsfähig.
Für Ulrich Fessler reicht das nicht. Der ehemalige Delegierte für die Verwaltungsreform beim Bund plädiert für tiefgreifende Reformen, wie es die Aufsichtskommission, die GPK, auch fordert.
Man kann Reformvorschläge, so viel man will, vorbringen, solange der Bundesrat nicht wirklich das will, was das System vorgibt, nämlich in Konkordanz zusammenarbeitet, nützen alle Vorschläge nichts.
Ob die angepeilten Reformen wirklich eine politische Mehrheit finden, wird sich noch zeigen müssen. Ein allzu großer Wurf darf man allerdings kaum erwarten.
Das war ein Bericht von Monika Zumbrunn. Verkehrsinfo DRS von 12.47 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wieder in beiden Richtungen offen und normal befahrbar. Junge schwarze Männer werden auf der Straße oder im Zug überdurchschnittlich häufig kontrolliert von Polizei oder Grenzwacht. Menschenrechtsorganisationen beklagen sich immer wieder über dieses sogenannte Racial Profiling. Jetzt erhebt auch die Ombudsfrau der Stadt Zürich schwere Vorwürfe gegen die Ordnungshüter. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann berichtet.
Tosi Matsima ist 33, Innenarchitekt und Musiker aus Simbabwe. Er lebt seit 14 Jahren in der Schweiz. Anfangs sei er alle 2 Monate von der Polizei angehalten worden.
Das Lustigste war, ich bin wieder mal spät dran gewesen und ich rannte halt. Und dann plötzlich war ich in der Luft und jemand hat mir einfach an der Wand gedrückt und dann drehe ich mich um und das sind 2 Leute in Uniform und halt, warum rennen Sie? Und so, ja, ich muss da in die Schule, also ich bin spät dran. Und dann, wie lange sind Sie schon da? Und irgendwie Ausweis. Und dann am Schluss von der ganzen Befragung und Kontrolle war dann die Frage, ja, wieso rennen Sie so gut Schweizerdeutsch?
Auch wenn er es betont locker nimmt, gibt Tosi Matsima zu, dass er jedes Mal seine Angst überspielen muss, wenn er, aus seiner Sicht, allein aufgrund seiner dunklen Hautfarbe durchsucht wird. Claudia Kaufmann, die Ombudsfrau der Stadt Zürich, kennt das Problem.
Wir haben immer wieder festgestellt, dass jüngere schwarze Männer zu uns kommen, die von der Polizei aufgegriffen werden, einer Personenkontrolle unterworfen werden, meist dann aber auch mit auf die Wache genommen werden, häufig gefesselt, allenfalls sich sogar einer Leibesvisitation unterziehen müssen, ohne dass man ihnen einen individuell konkreten Grund angeben kann.
Die dunkle Hautfarbe allein dürfe nicht genügen als Verdachtsmoment, sagt Claudia Kaufmann. Das tue sie auch nicht, entgegnet Marco Cortesi, Sprecher der Stadtpolizei.
Das muss ich ganz klar dementieren. Die Polizisten kontrollieren, wenn Verdachtsmomente vorliegen oder wenn Fakten vorliegen, aber nicht einfach aufgrund einer Hautfarbe oder einer Körpergröße oder einer Sprache oder irgendetwas Ähnliches.
Die Zürcher Stadtpolizisten befassen sich laut Cortesi bereits in der Ausbildung intensiv mit dem Thema. Aber der Drogenhandel sei eben erfahrungsgemäß in westafrikanischen Händen. Bei Amnesty International jedoch ist die Stadtpolizei Zürich auch schon durch Racial Profiling aufgefallen. Die Zürcher seien zwar nicht die einzige Schweizer Polizei, die mit diesem Problem konfrontiert sei, doch andere Polizeikorps, vor allem in der Romandie, beweisen laut Denise Graf von Amnesty, dass mit entsprechender Sensibilisierung viel erreicht werden könne. Neben der Stadtpolizei Zürich macht der Menschenrechtsaktivistin vor allem die Grenzwache Sorgen.
In den letzten Monaten haben wir immer wieder Klagen bekommen von Schweizern und Schweizerinnen, die in Zügen festgestellt haben, dass einfach nur Schwarze kontrolliert würden. Und dies zum Teil mit Bemerkungen verbunden seien, die verletzend seien.
Doch auch die Grenzwache weist diese Kritik weit von sich. Man kontrolliere nie nur aufgrund der Hautfarbe, sagt Mediensprecher Walter Pavel.
Die Kriterien, also namentlich die Verdachtsgründe, nach welchen wir Personen kontrollieren, können wir aus taktischen Gründen nicht bekannt geben. Und was man sagen kann, dass wir uns bei den Kontrollen auf Risiko- bzw. sogenannte Lageanalysen und auf die Erfahrung der Mitarbeitenden abstützen.
Der direkt Betroffene, Tosin Matsima, weiß unterdessen aus Erfahrung, wie ein junger schwarzer Mann die Zahl der Durchsuchungen zumindest reduzieren kann.
Wenn die Polizisten auf einen zukommen, anschauen, anlächeln, sogar nicken, vielleicht ein außergewöhnliches Grüezi für Zürich. Und wenn du mit einer weißen Frau läufst, dann bist du völlig immun vor der Kontrolle und einfach ausstrahlen, dass du da hierhin gehörst.
Doch für die Stadtzürcher Ombudsfrau Claudia Kaufmann bleibt Racial Profiling ein Thema. Eine gewisse Zuversicht gibt ihr die Tatsache, dass es seit einigen Monaten auch in Zürich einen runden Tisch gibt zum Thema, an dem die Stadtpolizei und Menschenrechtsorganisationen teilnehmen.
Polen soll nicht einen nationalistischen konservativen Weg gehen, sondern einen weltoffenen und liberalen. Dafür haben die polnischen Wählerinnen und Wähler die Weichen gestellt. Die Mehrheit der Stimmen erhielt Bronisław Komorowski, ein 58-jähriger Historiker, ein wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Liberaler, der bisher fleißig im Stillen gearbeitet hat. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Gestern Abend in Komorowskis Hauptquartier in Warschau. Eine begeisterte Festgemeinde feiert ihren Star. Hunderte geladene Gäste, unter ihnen Premier Tusk und frühere Freiheitskämpfer der Solidarność, lassen ihren Bronek hochleben. Der Bejubelte steht etwas linkisch vorne auf der Bühne und winkt mit einem Strauß Rosen in die Menge. Das breite Lächeln unter dem Schnurrbart vermag seine Verlegenheit nur dürftig zu kaschieren. Bronek Komorowski steht nicht gerne im Scheinwerferlicht. Bei seiner ersten Rede als gewähltes Staatsoberhaupt brachte er nicht viel mehr als ein paar Dankesworte über die Lippen.
Chciałem więc podziękować z całego serca tym wszystkim, którzy wzięli udział w procesie głosowania.
Komorowski dankte allen, die ihm diesen Wahlsieg ermöglicht hätten, und fügte schüchtern an, dass er zunächst nur eine kleine Champagnerflasche öffnen und die Korken erst knallen lassen wolle, wenn das definitive Ergebnis feststehe.
Małego szampana otwieramy dzisiaj, a dużego jutro.
Typisch Bronek, nur schön auf dem Boden bleiben, ja nicht abheben, nichts übertreiben. Er ist der stille Schaffer, der lieber im Hintergrund wirkt. Von dort aus erzielt er aber beachtliche Ergebnisse. So auch jetzt wieder in der schwierigen Zeit nach dem Flugzeugunglück, als Polen sich neu orientieren musste und er, Kraft seines Amtes als Parlamentspräsident und Übergangsstaatsoberhaupt, viele Entscheidungen zu treffen hatte, etwa wichtige Ämter neu zu besetzen und die Folgen des dramatischen Hochwassers vom Mai zu bewältigen. Komorowski tat es ohne Aufhebens, so dass sein Wahlkampfteam alle Mühe hatte, den Leuten seine Leistungen zu vermitteln. Der Warschauer Politologe Olgir Danusewitsch ist aber nicht einverstanden, wenn man Komorowski das Etikett farblos anhängt.
I oppose to saying that Komorowski is no charismatic.
Komorowski habe sehr wohl Ausstrahlungskraft, sagt Anusevich und liefert eine bestechende Begründung für seine Behauptung.
He is a scout leader and I would say that you have to have some charisma to be a scout leader.
Komorowski sei Pfadiführer gewesen und wer schon als Jugendlicher hinstehen und führen könne, der müsse charismatisch sein, so der Politologe über den neuen Präsidenten. Bronisław Komorowski stammt aus einem litauischen Adelsgeschlecht und hatte sich im Kommunismus als unerschrockener Befürworter der Demokratie hervorgetan. Wegen seines Widerstands gegen die Diktatur musste er mehrmals ins Gefängnis. Jetzt hat der Präsident zusammen mit seinem Parteifreund, dem Regierungschef Donald Tusk, selbst alle Macht in der Hand. Jarosław Kaczynski, der unterlegene Gegenkandidat, wird ihm als Oppositionsführer genau auf die Finger schauen.
Mark Lehmann. Einmal mehr ging vor 3 Wochen ein Aufschrei des Entsetzens durch Italiens Opposition und auch im Regierungslager wurde hörbar gemurrt. Der Grund? Silvio Berlusconi ernannte seinen Freund Aldo Brancher zum Minister für Föderalismus. Einen Mann, der bekanntermaßen in einen Finanzskandal verwickelt ist. Jetzt tritt Brancher wieder zurück. Aus Rom Massimo Agostinis.
Aldo Brancher hatte große Eile, als er vor 3 Wochen zum Minister für Föderalismus ernannt wurde. Schon wenige Tage später verkündete er, vom neuen Gesetz des Legittimo Impedimento Gebrauch zu machen. Dank diesem müssen Berlusconi und seine Minister an keinem Prozess teilnehmen, der gegen sie läuft. Bis heute hat nur Berlusconi eifrig davon Gebrauch gemacht. Jetzt wollte es ihm sein Freund Brancher gleich tun, ist er doch in einen Bankenskandal verwickelt. Doch der Protest gegen diesen so offensichtlichen Machtmissbrauch war so groß, dass Brancher vor wenigen Tagen verkündete, auf den Schutz durch den Legittimo Impedimento zu verzichten. Heute trat er als Minister wieder zurück. Berlusconi war sofort einverstanden damit. Kein Wunder. In seiner Regierungsallianz rumort es. Seine parteiinternen Kritiker um Kammerpräsident Gianfranco Fini hatten angekündigt, beim von der Opposition eingebrachten Misstrauensvotum gegen Brancher mit der Linken zu stimmen. Das hätte möglicherweise zum Sturz der Regierung geführt. Deshalb dürfte Berlusconi seinem Freund den Rücktritt nahegelegt haben. Berlusconi hat nun ein Problem weniger, das größte steht aber noch an. Seit Wochen protestieren Zeitungen, Verlage und die Zivilgesellschaft gegen die Verschärfung des Abhörgesetzes. Denn der Gesetzesentwurf schützt nicht nur die Abgehörten, auch Berlusconi war schon zu hören, er behindert die Richter im Kampf gegen Mafia und Korruption. Auch hier protestieren die Fini-Anhänger zusammen mit der Opposition seit Wochen dagegen. Und schon heißt es, der Bruch zwischen Gianfranco Fini und Silvio Berlusconi, den beiden Gründer der regierenden Partei Popolo della Libertà, sei so tief, dass die Regierung demnächst zusammenbrechen werde. Soweit ist es noch nicht, doch im Gebälk von Berlusconis Regierung ächzt es ganz gewaltig.
Da waren es nur noch 4, Uruguay, Holland, Deutschland und Spanien. Argentinien beklagt nun das Ausscheiden der Argentinier, Paraguay beklagt die Niederlage von Paraguay, Afrika beklagt die Niederlage von Ghana und der nicht mehr beteiligte Rest der Welt beklagt das Aus von Brasilien. Auch der von Berufswegen doch so strikte neutrale Kommentator auf seiner Postkarte.
Liebes Rendezvous, Brasilien ist ausgeschieden und jedes Mal, wenn das an einer Fußball-WM passiert, beschleicht einen das Gefühl, dem Turnier fehle nun etwas, der Hauptgang werde sozusagen ohne Salz und Gewürz serviert. Zugegeben, auch die Brasilianer spielen längst nicht mehr nur schön und attraktiv und technisch brillant, nicht mehr nur, aber immer noch auch. Diese Dribblings von Robinho, dieses verwirrende Kurzpassspiel mit Kaká, diese Flügelläufe von Maicon. Dieses Team bestach dadurch, dass es immer wieder aus dem Nichts innert ein paar wenigen Sekunden Torgefahr kreierte. Noch ehe die gegnerische Abwehr erste Alarmzeichen erkannte, lag der Ball schon hinter ihr im Tor. Dieses Überraschungsmoment erwischte oft auch die Fernsehkommentatoren immer wieder, mich inklusive. Interessante Zusatzinformationen, eine kleine Zwischenbilanz, Hinweise auf taktische Dinge streut man jeweils ein, wenn das Spiel dahin plätschert und der Ball ungefährlich im Bereich der Mittellinie hin und her geschoben wird. Da begann ich also einen allgemeinen Gedanken zu äußern, doch dann, mitten im angefangenen Satz, Peng, Tor durch Luis Fabiano, Peng, Tor durch Elano, Peng, Tor durch Robinho. Im Viertelfinal hieß es nach einer solchen Szene dann allerdings plötzlich Peng, Tor für Holland, weil der brasilianische Goalie Julio César auf unerklärliche Weise daneben griff. Und deshalb fehlt jetzt im Halbfinal mit den brasilianischen Balljongleuren irgendwie die Inkarnation des Fußballs. Typisch, dass der entscheidende Fehler der Brasilianer nicht mit dem Fuß, sondern mit der Hand geschah. Aus Port Elizabeth mit freundlichen Grüßen, Benny Turnher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.